Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Petra Sieder-Grabner. Ich begrüße heute die Vizerektorin der Kunstuniversität Graz, Constanze Wimmer, zuständig für Lehre und Internationales. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Ich werde dich zuerst ein bisschen vorstellen, damit unsere Zuhörerinnen und ZuhörerInnen, habe ich jetzt schon gesagt, ist schon gegendert, doppelt gegendert, wissen, wer du bist und warum du eingeladen bist. Ich werde zuerst kurz erklären, wir haben im Land ja die Kulturstrategie 2030 und bei einer Regionalkonferenz im Jahr 2022 wurde ich auf Constanze Wimmer aufmerksam, weil sie hielt dort einen Gastvortrag und das war so spannend, dass ich mir gedacht habe, ich möchte sie gerne ins Podcaststudio holen. Wie ihr merkt, 2022, jetzt 2024, es vergeht die Zeit. Ich bin sehr froh, dass du jetzt da bist und jetzt, damit auch ihr wisst, warum sie eingeladen ist, kurz zu ihrem Leben. Sie ist in Wien geboren, studierte Musikwissenschaft und Publizistik an der Universität Wien und Kulturmanagement an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien und hat schlussendlich in Musikpädagogik promoviert und dann ihre Habilitation im Fach Musikvermittlung an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz absolviert. Und das Stichwort ist Musikvermittlung, weil da ist sie schon, das ist zwar meiner Meinung nach eine junge Disziplin, aber ja, relativ jung, aber die Constanze ist eine Pionierin und leitete schon 2009 dort ein Masterstudium in Linz, das für Musikvermittlung speziell gedacht ist und war oder war und ist. Jetzt kommt meine zwei meiner berühmten Einstiegsfragen. So, liebe Constanze, Kunst oder Kultur?
Kultur.
Sehr gut. Audio oder Video?
Video.
Sehr spannend, das als Musikvermittlerin. Da hätte ich ja fast auf Audio getippt. Möchtest du noch kurz sagen, warum Kultur und warum Video?
Also Kultur, weil Kunst einen sehr, sehr fokussierten Zugang suggeriert, Kultur immer den weiteren Zugang öffnet und das entspricht mir als Vermittlerin einfach ganz persönlich. Und Audio oder Video, auch eben da wieder als Vermittlerin, selbst wenn ich im Konzert bin, dann sehe ich, während ich höre. Also es ist sehr selten eine rein auditive Tätigkeit, wenn ich Live-Musik höre. Mhm. Und insofern gerne Video.
Ach, sehr schön. Es ist mir in deiner Kurzbiografie etwas aufgefallen. Du hast ja in verschiedenen Bereichen gearbeitet und alle waren schon in Richtung Musikvermittlung, aber ein Begriff ist mir besonders aufgefallen, nämlich Audience Engagement. Ich kenne nur Audience Development. Und dann dachte ich, wen engagiert man oder wer engagiert wen oder wie engagiert man sich selbst?
Also ich finde das ganz spannend, weil das erzählt eigentlich schon was über die Entstehung der Musikvermittlung oder die Entwicklung der Musikvermittlung, weil begonnen hat das ganze Feld ungefähr in den 90er Jahren, weil wirklich Konzertveranstalter, Orchester, Opernhäuser plötzlich Sorge hatten, dass zu wenig junge Leute ins Konzert, in die Oper kommen. Und man hat das ganz deutlich gesehen im Auditorium, aber man hat auch dann die ersten Publikumsstudien gemacht und ist einfach darauf gekommen, oha, das könnte knapp werden in Zukunft. Und aus dem heraus begann dann Audience Development im Sinne von, okay, wir müssen uns jetzt was überlegen, wie wir ein neues Publikum gewinnen können, was man da tun kann und so weiter. Da ist dann sehr, sehr viel passiert und vielleicht reden wir dann auch noch drüber. Was jetzt aber eigentlich viel mehr das Thema ist, ist, wie kann ich eigentlich das Publikum so aktivieren, so mit einbeziehen, so involvieren in das, was da stattfindet in einem Konzertsaal, in einem Opernhaus, dass da schon viel mehr Engagement im Sinne von, wie aktiv ist eigentlich das Publikum oder wie viel Verantwortung kommt dem Publikum überhaupt zu dabei, dass eine Aufführung gelingen kann. Und wenn diese Verantwortung schon so groß ist beim Publikum, was tue ich dann eigentlich als Musikerin, als Musiker, als Veranstalterin, um da eine gute Beziehung herzustellen zwischen dem, was auf der Bühne stattfindet und was bei den Zuhörerinnen und Zuhörern stattfindet?
wo liegt die Verantwortung des Publikums?
Also im Grunde kann ein Pianist, eine Sängerin, die kann so gut sein, wie sie will. Mhm. Wenn das Publikum als Gruppe oder ein einzelner Zuhörender einfach keine Lust hat, müde ist, desinteressiert an dem, was da passiert, dann gibt es keinen Funken, dann gibt es keine Beziehung, die da zwischen den beiden aufgebaut wird. Und der oder die, die auf der Bühne ist, verhungert. Sie die performt, aber es ist einfach keine Aufführung, die legendär in Erinnerung bleiben wird.
Das klingt schon sehr, sehr spannend. Dieser Funken, das ist ja etwas, eben diese Beziehung, das ist ja oft nicht greifbar. Jetzt in der Vermittlungstätigkeit wird das etwas wahrscheinlich, was greifbar wird. Wie kamst du greifbarerweise überhaupt zur Musikvermittlung? Weil du hast Musikwissenschaft studiert, Kulturmanagement. Wo kam die Vermittlungstätigkeit, also wo hat die quasi bei dir Fuß gefasst?
Zufällig. Also das ist ja dann irgendwie so, dass man da zwar alle Anlagen in sich hat, aber das gar nicht weiß. Und eben auf einem Pfad ist, der irgendwie so vorgezeichnet ist. Also man studiert zuerst Musikwissenschaft, Publizistik, denkt sich, okay, das wird irgendwas mit Journalismus werden, Kulturjournalismus in die Richtung. Dann kommt man langsam drauf, okay, vielleicht sollte ich das Feld erweitern, und dann habe ich Kulturmanagement dazu gemacht, und dann haben alle meine Kommilitoninnen und Kommilitonen so ihre ersten Praktika gemacht, in Museen, bei den Festspielen, wo auch immer. Mich hat das wenig interessiert, und das war schon dieses erste Zeichen, boah, was soll das eigentlich werden? Und wirklich durch Zufall habe ich dann einen Praktikumsplatz gekriegt an der Oper in Köln und bin dort länger geblieben, weil dort jemand zuständig war für etwas, was damals Musiktheaterpädagogik geheißen hat, die gar keine Ahnung von Musik hatte. Das war eine arbeitslose Turnlehrerin, die einfach dorthin gesetzt worden ist, damit sie irgendwas mit den Kindern macht. Okay. Und die war verzweifelt und allein und heilfroh, dass ich da dazugekommen bin. Und dann haben wir einfach gemeinsam so, ich hatte überhaupt keine Ahnung von diesem Arbeitsfeld und auch wirklich damals noch gar keine Ahnung von pädagogischen Zugängen oder eben wie man solche Situationen gut organisieren kann. Okay. Mit Publikum, und wir haben halt beide experimentiert und haben einfach unsere ersten Erfahrungen gemacht, und das war der Einstieg für mich.
Okay, also eigentlich über die Praxis.
Ja, absolut.
Gemeinsam mit einer Turnlehrerin, das klingt echt wirklich sehr spannend.
Ja, vor allem wir standen wirklich damals vor einer großen Herausforderung. Das war Janacek aus einem Totenhaus, also wirklich keine einfache Oper für Jugendliche zu öffnen. Und ja, es ist uns aber gelungen.
Sehr schön. Das klingt wirklich total spannend, weil eben diese Vermittlung bei jungen Menschen, das ist ja auch, das hat dich ja dann weiter begleitet. Du warst ja auch bei der Jeunesse. Mhm. Wie geht das mit jungen Menschen? Also wie bekommt man junge Menschen zur Musik? Bleiben wir mal bei den jungen Menschen.
Genau.
Weil ich glaube, da ist ja quasi Begeisterungsfähigkeit noch etwas, wie sagen wir, sie sind schneller zu begeistern, die Schwelle ist ein bisschen niedriger, aber wie kriege ich sie überhaupt dazu?
Genau. Also es gibt ja musikpsychologische Studien, wo dann ziemlich klar ist, also gibt es einen Begriff der Offenohrigkeit, wo man sagt, so zwischen 8 und 10 hört das auf. Bis 8 und 10 sind Kinder für alle Stile, alle Genres, für alles offen. Und dann kommt die Peer Group so stark in die Sozialisierung hinein, dass es dann einfach wesentlich ist, mit wem man zusammen ist, wer für einen das Vorbild ist. Und dann beginnt diese Geschmacksbildung in die eine oder in die andere Richtung. Aber bis dahin ist eigentlich wirklich sehr, sehr viel möglich. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Zugänge. Das eine ist, wie kommt ein Kind zur Musik? Über die Familie. Das sind natürlich diese wunderbaren Enkulturationen in ein musikalisches, kulturelles Elternhaus, wo das einfach ganz von selber passiert und wo dann Eltern auch nach Angeboten suchen oder Großeltern nach Angeboten suchen. Diese Kinder kommen dann in Kinderkonzerte, in Kinderopern, was auch immer. Und das ist halt nicht ganz fair, weil das ist eben nicht die Breite der Gesellschaft, die wir auf diese Weise erreichen können. Und das sind eben viele Kinder nicht dabei, die sich wahrscheinlich unglaublich dafür interessieren würden, aber
die haben keinen Zugang.
Und dann gibt es eigentlich nur öffentliche Einrichtungen, die dann da zur Verfügung stehen, also der Kindergarten, die Schule, wo man einfach wirklich versuchen muss, über diese Bildungsinstitutionen und in Kooperation mit Kulturinstitutionen so erste wirklich tragfähige Stufen ins Kulturleben hineinzuschaffen. Das Wichtige ist eben tragfähig und nachhaltig. Ein einzelner Kinderkonzertbesuch, ein einzelnes Oper, Musical, was auch immer, Aufführung, das hilft halt noch nicht. Das muss schon wirklich regelmäßig öfter stattfinden. Am schönsten ist es, wenn es nicht nur eine Aufführung ist, sondern wenn es davor auch einen Workshop gibt, wo die Kinder selbst aktiv werden können, wo sie was ausprobieren können, wo sie die Instrumente berühren können, hineinblasen können, mit Sängerinnen direkt kommunizieren, vielleicht sogar involviert werden in die Aufführung, dann wird das nachhaltig, dann bleibt das eine Erinnerung, ein Erlebnis, etwas, was wirklich fest verankert bleibt.
Wenn du jetzt du hast das angesprochen über die Bildungsinstitutionen, das heißt Kindergärten, Schulen und so weiter, die über ihren Bildungsauftrag natürlich auch dieses Element der Vermittlung oder Musikvermittlung mit sich tragen. Was passiert wirklich, also wisst ihr, auch bei den Schulen gibt es ja unterschiedliche Schwerpunkte und manche interessieren sich dafür und nehmen das wahr, andere nicht. Was tust du wirklich mit bildungsfernen oder, ja, darf man das so sagen, bildungsfernen Schichten, wo die Kinder zwar in der Schule sind, oder es sind so Brennpunktschulen, eben Inklusion, wie, hat man da Zugänge? Also
über die Lehrenden auf jeden Fall. Also eigentlich ist die Schlüsselstelle ist immer die Lehrperson. Weil okay. Wenn die Lehrperson interessiert und offen und interessiert ist selber daran, dass da was passiert und die kommen, auf Besuch kommen, die Angebote haben, jetzt keinen groben Schnitzer machen, keinen groben Fehler machen, dann ist es einfach wunderbar. Weil dann gibt es dieses, also wenn Kinder in der Schule sind, sind sie nicht bildungsfern, sie sind in der Schule oder eben sie sind im Kindergarten, sie sind ganz nah dran an der Bildung und dann ist es in unser aller Verantwortung, dass diese Momente gelingen.
Weil andererseits denke ich mal, wenn Vermittlungsformate in Nachmittagsworkshops und über Kulturinstitutionen angeboten werden, dann jetzt ein bisschen provokant formuliert, kommen die üblichen Verdächtigen. Die sowieso interessiert sind und sich denken, ach schön, da hat man noch eine außerschulische Bildung mit dabei, aber das ist dann, das hat man oft das Gefühl, das ist wieder eine Bubble für eine bestimmte gesellschaftliche Schicht.
Ganz genau. Und also was Musikvermittlerinnen, Musikvermittler sind sich auch sehr bewusst, dass sie nicht das Kontinuum sind. Mhm. Also das Kontinuum ist ein guter Lehrender, eine gute Elementarpädagogin, ein guter Instrumentalpädagoge, das ist das Kontinuum. Und Musikvermittlerinnen, Musikvermittler, die schaffen dazwischen Erfahrungsräume, Erlebnisse, die einfach bleiben und besonders sind. Mhm. Und wenn das wirklich gut zusammenwirkt, dann ist es in dem Alter großartig. Es geht aber nicht nur um Kinder, genau. Es geht auch um Erwachsene.
Jetzt habe ich mir natürlich auch etwas ausgedacht, gell? Weil es geht mir natürlich auch in der Frage darum, was ist mit älteren Menschen? Gell? Wie bekomme ich jetzt Menschen, die ihr Leben lang, also ich habe mir einen, ich stelle eine folgende Person vor, der war eben einmal mit der Schule im Theater, und zwar deshalb, weil die Schule ins Theater gegangen ist. Er war auch einmal in der Oper, weil er Karten gewonnen hat und weil das verbunden war mit einem Imbiss und einem Gläschen Wein. Und das war aber schon alles, was quasi so an Musikerlebnissen passiert ist. Sonst hört er Radio Steiermark den ganzen Tag nebenbei und der Mensch, deswegen, es bleibt neutral, ob das jetzt Frau oder Mann ist. Wie würdest du den jetzt erreichen versuchen?
Also es gibt ja viele Formate, die wirklich direkt andocken an die Kulturinstitution und die sind wunderbar für Leute, die mutig genug sind oder von jemandem mitgenommen werden, die dann vor Ort sind. Aber eben wirklich berechtigterweise die Frage, wie kriege ich denn all die anderen, die eben nicht mitgenommen werden und überhaupt nicht daran denken, in eine Oper, in ein Konzert zu gehen. Und da gibt's halt mittlerweile auch Formate, ein ganz feines habe ich jetzt gerade unlängst in Salzburg erlebt, das zum Beispiel der Symphonic Mob. Mhm. Da geht das Mozarteum-Orchester als gesamtes Orchester in die Shopping City von Salzburg und positioniert sich dort und jeder kann mitspielen. Also man kann sich vorher downloaden, wenn man Blockflöte spielt oder was auch immer, Akkordeon, Steirische, ganz egal. Man kann sich einfach Noten downloaden, leicht, mittelschwer, schwer. Mhm. Und dann stellt man sich halt neben den Hornisten oder neben die Geigen und spielt einfach mit.
Okay.
Und rundherum sind dann ganz viele, die einfach zufällig in dem Shoppingcenter sind und das einfach miterleben und auch die Kraft miterleben, die so ein Erlebnis hat. Die haben dann gespielt aus der Halle des Bergkönigs, also wirklich schon auch Stücke, die sehr zugänglich sind, den Radetzky-Marsch. wo man Bezugspunkte hat, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und aus dem heraus entsteht dann einfach eine unmittelbare Nähe, die gar nichts mit eben der Kultureinrichtung, dem Ort für Kunst zu tun hat, sondern zufällig, und es ist da und es steht zur Verfügung und es steht einfach für jeden zur Verfügung.
Jetzt hat das die Musikvermittlung natürlich auch ein bisschen so den im Hintergrund. Bei mir schwebt dann immer klassische Musik oder eben Konzertereignisse. Aber wie geht man mit anderen Genres um? Was ist mit Jazzmusik, was ist mit Popmusik? Spielen die bei der Musikvermittlung eine Rolle oder ist das sowieso im Zugang leichter, dass man das gar nicht vermitteln braucht?
Also Popmusik spielt eine ganz, ganz große Rolle. Es gibt so wunderschöne Workshops zum Beispiel, also ein Format, das nicht ohne weiteres zugänglich für junge Menschen ist, ist das klassische Lied, ein Schubert-Liederzyklus. Und ein 14-Jähriger ist jetzt nicht unbedingt das, was man so zusammenbringen würde. Wenn man aber dazu einen Singer-Songwriter-Workshop macht und einfach aus der Popmusik kommt und die Themen, die der Schubert behandelt, wo es einfach um Liebe, um Trauer, um Verzweiflung, um Unglück, um alles Mögliche geht, und das einfach gemeinsam in einem Singer-Songwriter-Workshop verarbeitet oder erarbeitet, auch mit den Jugendlichen, und dann gegenüberstellt, du schau, vor 200 Jahren, der Schubert hat den Zugang gewählt, dann ist es einfach völlig klar, dass es immer um dasselbe geht und um dieselbe Art, einen lyrischen, einen poetischen Zugang zu einem Gefühl zu finden. Insofern spielt die Popmusik wirklich eine große Rolle als Methode der Vermittlung, als einen Zugang, eine Brücke, worüber können wir kommunizieren, was ist für mich wichtig, was ist für dich wichtig und was verbindet uns dabei. Beim Jazz ist es ein bisschen schwieriger, weil mit dem Jazz geht es eigentlich wieder Klassik. Das ist für eine sehr begrenzte Publikumsgruppe sehr zugänglich und sehr vertraut und genauso, wie sie es haben wollen. Und wenn es sich öffnen möchte, wenn es sich neuen Publikumsgruppen öffnen möchte, dann ist es nicht so leicht, weil das ganze Setting, also was ist so ein Jazzclub, wie applaudiert man eigentlich, wann applaudiert man, wie verhalten sich die anderen, wie cool bleibt man eigentlich währenddessen, wie sehr darf man eigentlich gar nicht zeigen, ob einem das lang. Also es gibt wirklich viele Codes, die in so einem Jazzclub zum Tragen kommen, genauso wie in einem klassischen Konzertsaal. Und in diese Codes hineinzusteigen und mit denen anfangen zu spielen und Entschlüsselungen zu machen, und so, das betrifft dann beide Genres gleichermaßen.
Ein Genre, was ich zum Beispiel außerhalb von live, das heißt nur auditiv, sehr schwer finde, ist zeitgenössische Contemporary Music. Wir hatten einmal als Studio Artist in Residence einen griechischen Komponisten, der zu mir sagte im Interview, ich würde nicht in mein eigenes Konzert gehen, weil das zu anstrengend ist, was ich sehr amüsant gefunden habe. Ich stelle auch dann gern diese provokante Frage diesen zeitgenössischen Komponistinnen, ob sie glauben, dass in 300 Jahren noch irgendwer ihre Musik hören wird. Jetzt ist die Frage, was macht man mit zeitgenössischer Musik, die ja quasi wie oft als Analogie der klassischen Musik verstanden wird? Gibt es da auch eine Vermittlung, weil das ist ja wirklich im Hörerlebnis oft sehr anstrengend.
Da gibt es sogar besonders viel Vermittlung, weil das, da war man sich sehr, sehr schnell bewusst, dass man da eigentlich besondere Zugänge schaffen muss, um eine Nähe herzustellen oder eine Bedeutung herzustellen oder überhaupt ein Verständnis, warum auf diese Art und Weise ästhetisch gesprochen werden möchte. Und insofern sind viele der Methoden, die das Publikum oder eben junge Leute aktivieren, kommen eigentlich aus der zeitgenössischen Musikvermittlung. Ein Role Model mittlerweile für jedes klassische Orchester ist eine Methode, die aus der zeitgenössischen Musik kommt, nämlich Response heißt diese Methode, wo man einfach, man hat ein Werk der zeitgenössischen Musik, man nimmt einfach das Material heraus, eine Tonfolge, einen Rhythmus, das Thema, das da eigentlich verhandelt wird, gibt das jungen Leuten an die Hand und sagt, und jetzt macht's was draus. Das ist das Material, wie in einem Lego-Baukasten oder so, das ist das Material. Baut euch jetzt einmal selber ein Stück mit diesem Rhythmus, mit dieser Tonfolge, mit diesem Zugang zu diesem Thema. Was macht sie da draus? Und dann haben die ein Werk als Gruppenkomposition quasi und stellen das als Response, als Antwort der Komposition eben eines zeitgenössischen Komponisten, einer Komponistin gegenüber. Und diese Art zu arbeiten haben sich die Orchester mittlerweile auch zu eigen gemacht, mhm, wenn es um Tschaikowski, um Beethoven, um was auch immer geht. Also zu versuchen, es ist immer so klar, wenn man mit jungen Leuten Kunst, bildende Kunst verhandelt, dann malen die. Mhm. Wenn man aber mit Laien Musik verhandelt, dann gibt es diesen unmittelbaren Zugang eben selten. Wie kann man eigentlich ins unmittelbare Musizieren kommen? Und das sind eben diese Versuche. Wie kann ich? Und dann ist es in der zeitgenössischen Musik fast leichter als in der Klassik oder Romantik oder der nicht so zeitgenössischen Moderne, mhm, dass ich keine Klangvorstellung habe von richtig oder falsch, die ich erreichen muss, sondern ich habe eigentlich immer den Anspruch, ich möchte eine Atmosphäre kreieren, ich möchte eine Stimmung zum Ausdruck bringen. Und das geht eben nicht über richtig oder falsch, sondern es geht über Klänge, das geht, mhm, über Geräusche, das geht über Atmen, über die Stimme. Da habe ich dann plötzlich ganz viel zur Verfügung. Und ein Beispiel, wenn ich noch darf, weil es mir so gut gefallen hat, das habe ich in der Oper Graz dann schon erlebt. Da haben Solisten von den Grazer Philharmonikern ein Kammerkonzert gespielt mit ganz normalen Kammermusikkonzerten wie Brahms, Schubert und eine Komposition einer zeitgenössischen Komponistin dazu. Und der Geiger, der eben vorher Musikvermittlung studiert hat, hat nach diesem romantischen Stück und bevor das zeitgenössische Stück gekommen ist, einfach dem Publikum Papier in die Hand gegeben und hat sie gebeten um eine Gruppenkomposition in diesem Spielfoyer, wo die gesessen sind, indem er einfach von hinten nach vor wieder auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat, das ist der Verlauf der Komposition. Und sie sollen jetzt einfach versuchen, mit dem Papier entweder lange oder kurze Klänge zu erzeugen. Und was er damit geschafft hat, war erstens die Sympathie des Publikums, weil sie waren aktiviert, sie konnten was tun, sie mussten nicht richtig oder falsch. Und es war plötzlich, diese romantische Klangsprache war draußen und alle waren offen für Geräuschklänge, für experimentellere Klänge und haben völlig anders zugehört. Und diese Vermittlungsaktion hat eine Minute gedauert oder, mhm, vielleicht 90 Sekunden und war aber total effektiv.
Und das wird den Leuten auch in Erinnerung bleiben.
Genau.
Die werden vielleicht auch die Zeitungen haptisch anders lesen.
Ja, aber was man auch, ganz genau, weil man kann sie zerreißen ganz langsam, man kann sie knütteln, man kann, ja.
Man kann sie schnell knüllen, ja, und langsam und man kann knüllen, sie aneinander, ja, reiben.
Ganz genau,
und
ganz genau.
Also ganz unterschiedliche Dinge. Das klingt sehr schöne Beispiele. Das habe ich ja gehofft, dass du heute auch so Beispiele erzählst, damit es irgendwie so bildhaft wird, was da passiert. Weil ich jetzt während dem Gespräch, deswegen hätte ich dich fast unterbrochen, bin auf die Idee gekommen, dass ja U- und E-Musik auch schon so ein großer Unterschied ist. Weil gerade U-Musik hat ja oft Bilder oder Metaphern, die ja viel leichter zugänglich sind, als wenn ich jetzt wirklich die echte alte, bewusst alte E-Musik nehme und da natürlich auch eine Vermittlung schwierig ist. Oder wenn ich an das Beispiel einer Barockoper denke, dann weiß man ja mittlerweile, dass die ja nicht für sich als Zweck aufgeführt worden sind, dass die Leute nur zuhören sind, sondern die sind da im Gebäude herumspaziert, haben gleichzeitig gegessen, getrunken, sich gewärmt, wenn es im Winter kalt war, und diese Aufführung passierte. Und wir sind ja mittlerweile, hat sich das natürlich auch durch alle möglichen gesellschaftlichen Entwicklungen so herausgestellt, dass wir wirklich Konzertereignisse sind. Publikum sitzt, hört zu, schaut hin auf die Bühne. Dort passiert etwas. Und es ist so schön, wenn du das erzählst, wie das jetzt aufbricht.
Aber das ist genau der Punkt. Also im Grunde ist Musik eine soziale Praxis. Das ist etwas, was auf der Bühne stattfindet, unter den MusikerInnen, aber genauso im Publikum. Und man ist eben nicht alleine, sondern, mhm, man ist immer in einer Gruppe, man verhält sich zueinander, man lebt, während man zuhört, mhm, und man sucht, man hat Sehnsüchte, die man da befriedigen will. Und je mehr das der Veranstalter oder der Musiker weiß, umso besser.
Heute darf ich euch einen Maler mit einem englischen Namen vorstellen, der aber seit 2018 in Graz lebt, nämlich Louis J. Blake. Das Artface-Porträt über ihn hat Werner Schandor verfasst. Ich lese euch nur die Einleitung vor, damit ihr dann selbstständig auf www.kultur.steiermark.at den ganzen Text lesen könnt. Der Maler Louis J. Blake ist ein britischer Pop-Art-Künstler der jungen Generation. Der Absolvent des renommierten Londoner Goldsmith College lebt seit 2018 in Graz und hält seine neue Heimat auf eindringliche Weise in knallbunten Motiven fest. Mehr am Kulturportal. Genau, du jetzt arbeitest du dir an einer leitenden Funktion an der Grazer Kunstuniversität. Gell? Welchen Platz hat da die Musikvermittlung in der Lehre? Weil ich weiß ja, du warst zuerst in Wien, dann in Linz und bist jetzt seit 2018 in Graz. War die Musikvermittlung auch ein Grund, warum du jetzt hier gelandet bist?
Ja, ich bin wegen der Musikvermittlung nach Graz geholt worden. Es gab damals eine Vizerektorin für Kunst, das war die Elisabeth oder ist die Elisabeth von Magnus, die einen ganz großen Wert darauf gelegt hat, wie man Musikvermittlung im Grunde für alle Studierenden an der Kunstuni verankern kann, schon im Vorwegnehmen dessen, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt ihres Künstlerlebens sein wird. Wie moderiere ich? Wie stelle ich einen Kontakt zum Publikum her? Wie kann ich den Kontext eines Werkes in einem vielleicht inszenierten Konzertformat auf die Bühne bringen? Und deswegen hat sie gefragt, ob ich von Linz nach Graz wechseln würde. Und ich war bereit für einen Wechsel und bin deswegen sehr, sehr gern nach Graz gekommen. Und das ist vielleicht auch schon die Antwort auf deine Ursprungsfrage, welche Bedeutung hat das jetzt oder welche Verankerung hat das an der Kunstuni? Also auf der einen Seite gibt es eben ein Studium, ein Masterstudium, Musik- und Theatervermittlung, und auf der anderen Seite gibt es Schwerpunktfächer in den Masterstudiengängen. Und im Grunde, glaube ich, steht die Kunstuniversität Graz ganz stark dafür, dass dieses vor allem kommunikative und beziehungsstiftende Element von Vermittlung in vielen, vielen Lehrveranstaltungen, Lehrinhalten und vor allem in der Praxis, so wie die Kunstunis eben ihre Abos macht, wie sie Konzerte veranstaltet, wie sie versucht, mit dem Publikum die ganze Zeit im Gespräch und im Austausch zu sein. Also man merkt, dass das ganz, ganz wichtig ist hier bei uns in Graz.
Jetzt ist natürlich eine Universität eine akademische Ausbildung. So wie du angesprochen hast, es gibt natürlich die Abos und die Veranstaltungen. Da hat man natürlich dann, wie lukriert ihr hier Publikum, das jetzt unter Anführungszeichen nicht akademisch ist?
Großes Thema für uns die ganze Zeit. Auch da versuchen wir haben zum Beispiel ein Kinderabo, wo wir eine Vormittagsvorstellung für Schulen haben und eine Nachmittagsvorstellung für Familien, um genau wieder diesen Mix zu erreichen. Und wir versuchen einfach immer wieder mit Konzertformat, es gibt ein Konzertformat, das heißt Meet for Music. Das ist eine völlig niederschwellige, jeden Montag geht dorthin um 17 Uhr und dann passiert was. Entweder es ist ein Drum Circle oder es ist ein gemeinsames Singen oder es ist vielleicht sogar eine Schauspielaktion, die da gemeinsam gemacht wird, wo wirklich jeder vorbeikommen kann, egal wer, also was er schon an Vorerfahrungen hat oder nicht. Und zusätzlich zu dem suchen wir jetzt noch nach Möglichkeiten, wie wir auf Publikum wirklich aktiv zugehen können, die nicht von selber zu uns kommen würden. Ein ganz schönes Beispiel aus der Vergangenheit ist jetzt gerade die Kooperation mit der Oper Graz gewesen, zum Berggeist vom Schöckl, wo wir wirklich gesagt haben, wir wollen gerne gemeinsam das Publikum im ländlichen Raum erreichen. Und wie tun wir das jetzt eigentlich am besten? Und das war eine sehr, sehr schöne gemeinsame Arbeit mit der Oper Graz. Welche Geschichte könnte dazu geeignet sein? Welche Art der Performance könnte geeignet sein? Und eben, wenn wir das dann aufführen in Neuberg an der Mürz oder in Böllau oder in Greisberg, wie kommen wir dann mit dem Publikum ins Gespräch? Wie können wir die Sängerinnen und die Musiker auch gleich in dieses Gespräch involvieren mit dem Publikum? Und wie können wir Lust darauf machen, dann in die Oper Graz zu kommen? Und der Dreh war in dem Fall, dass wir einen ersten Teil dieser Geschichte des Berggeistes vom Schöckl gemacht haben mit einem Open End, sozusagen einem Cliffhanger, der sich dann erst auflöst, wenn die Leute in die Oper Graz kommen. Wenn sie wissen wollen, wie die Geschichte ausgeht, dann mussten sie eben in die Oper kommen.
Sind jetzt gerade mit der Oper Graz weitere Kooperationen dieser Art geplant?
Immer wieder. Also wir hatten dann eine Kooperation rund um den Kirschenrummel. Das war so eine Aktion im öffentlichen Raum in Graz. Und so werden wir jetzt einfach weiter nach Kooperationen suchen. weil es macht uns großen Spaß, zusammenzuarbeiten.
Und geht es darüber hinaus, nicht nur mit der Oper Graz, sondern seid ihr, also ihr habt das Gefühl, das ist, klingt jetzt sehr offen, also ob du auch gern hättest, dass da mit anderen Kulturinstitutionen und auch mit anderen Playern der Kunst- und Kulturszene in Graz und in der Steiermark da Kooperationen diesbezüglich passieren.
Genau. Also wir haben ganz, ganz große Lust jetzt vor allem auch, weil wir jetzt auch, also wir kriegen ja auch immer mehr Vertrauen. Wir mussten viele Erfahrungen sammeln. Was können wir gut, wo sind wir nicht gut? Und das Schönste an der Vermittlung ist immer, dass man nach Kooperationen sucht. Man sucht immer den Partner auf Augenhöhe, mit dem man gemeinsam was entwickelt, weil man immer weiß, man kann das eine gut und das andere nicht. Und insofern sind wir jetzt zum Beispiel gerade besonders auf der Suche nach Kooperationspartnern, die eine große Nähe haben zu Kulturvereinen in Graz, zu auch migrantischen Kulturvereinen, also zu Menschen, wo wir sagen können, das sind wir, das seid ihr, was können wir jetzt eigentlich gemeinsam machen?
Du hast dir das Stichwort geliefert, weil auf meinem Schwindelzettel steht nämlich Thema Inklusion. Wie geht man mit gesellschaftlichen Randgruppen um? Wie geht man eben Inklusion auf allen Ebenen? Das heißt einerseits die Menschen mit besonderen Bedürfnissen, mit Behinderung. Wie geht es mit den Migrantinnen? Oder ja, ich weiß gar nicht, ob man das noch so sagen darf, weil wir immer die Wörter ändern müssen, um ja politisch korrekt zu sein. Also wie geht man dann damit um? Weil da ja auch klassische Musik zum Beispiel auch oder die Musik, die wir hier im klassischen Sinne haben, ja auch Teil unserer Kultur sind.
Genau. Ist. Ganz genau. Ja. Und da, also wir haben jetzt gerade unlängst ein ganz, ganz schönes Projekt gehabt mit dem Schauspielinstitut. Die haben gemeinsam mit Lebensgroß so kleine Szenen gemacht und haben das an drei verschiedenen Nachmittagen präsentiert. Und das waren unglaublich berührende Performances, die man sich da anschauen konnte, wo wirklich völlig klar war, dass da auf Augenhöhe miteinander Menschen mit Behinderung und unsere Studierenden auf der Bühne stehen und gemeinsam Theater machen. So einfach. Und im musikalischen Gebiet sind wir jetzt einfach, tasten wir uns vor, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, da haben wir jetzt noch nicht wahnsinnig viele Erfahrungen, sondern wir tasten. Und wir tasten auch deswegen, weil es zum Beispiel, wir haben so wenig Studierende mit besonderen Bedürfnissen oder Behinderungen bei uns an der Uni, weil wir ja diese Zulassungsprüfung haben, weil wir diesen starken Fokus auf der Handwerklichkeit haben. Und jetzt melden sich aber immer mehr Studierende zur Zulassungsprüfung, die gerne bei uns studieren wollen, die blind sind oder die hörbeeinträchtigt sind oder vielleicht sogar taub und Mikrokleerimplantat. Und wir machen gerade unsere ersten Erfahrungen. Wir haben unsere ersten Klassenabende mit Therapiehund gehabt an der Kunstuni. Und aus diesen Erfahrungen und das, was uns da gelingt oder nicht gelingt, schöpfen wir jetzt neue Ideen, wie wir aus dem jetzt wirklich auch Projektideen entwickeln können.
Jetzt bist du ja als Vizerektorin auch für Internationales zuständig. Wie sehr fließt das jetzt mit hinein? Weil ich weiß ja, wir haben einen hohen Prozentsatz an der KUK an internationalen Studierenden. Oder gleichzeitig, also nicht nur diese internationalen Studierenden, wie geht auch der Blick nach draußen in die anderen Länder? Wie passiert dort, also hat da Musik Vermittlung eine eigene Bedeutung oder ist dieser Begriff in Europa oder in den Nachbarländern oder auch Übersee, was hat der dafür einen Stellenwert?
Also an der KUK haben wir ungefähr die Hälfte Studierende, die nicht aus Österreich kommen, wobei aber ein großer Anteil deutscher Studierender auch dabei ist, muss man jetzt schon der Ehrlichkeit halber sagen. Aber wir sind international extrem vernetzt, sehr vernetzt. Es gibt eine europäische Plattform, da treffen wir uns einmal jährlich, da kommen wirklich alle europäischen Hochschulen, Musikhochschulen und Universitäten zusammen und tauschen sich aus. Und genau dort ist eben Musik im sozialen Kontext ein ganz, ganz großes Thema. Und ein Projekt haben wir zum Beispiel über diese internationalen Kontakte jetzt sehr schön nach Graz holen können. Das heißt abgekürzt MIMIC und in seiner Langform Meaningful Music in Healthcare, wo wir mit Studierenden ins LKH jetzt gehen. Wir waren am Anfang auf der neurologischen Station, jetzt sind wir auf der Leukämiestation und unsere Studierenden vorher ein halbes Jahr oder ein Semester lang lernen, wie man auf Zuruf improvisieren kann, damit sie dann die PatientInnen im Spital fragen können, welche Stimmung sie aufgreifen sollen, ob es irgendeine Erinnerung gibt, die sie vielleicht musikalisch zum Ausdruck bringen können. irgendetwas wirklich auf den Moment und auf den Patienten, die Patientin hin zugespitzt. Und das ist ein unglaublich schönes Projekt. Das haben wir von KollegInnen aus Groningen gelernt, aha, die das dort schon wirklich perfektioniert haben. Und wir haben jetzt angefangen vor ein paar Jahren und machen das jetzt auch.
Ja, das finde ich sehr schön, weil wenn man diesen internationalen, es wird der Kontext irgendwie auch sieht, es wird in anderen Ländern sicher auch Formate geben und oder ihr werdet umgekehrt Formate entwickeln, die sich quasi dann die anderen Länder auch, wie sagen wir, andocken können und abschauen können. Aber das ist ein sehr schönes Beispiel für Musikvermittlung.
Genau, also wir sind sehr dankbar, weil das auch so ein Moment ist, wo so viele Expertisen zusammenkommen. Wir haben ja auch jetzt einen Bachelor- und ein Masterstudium Musiktherapie, die sind da dabei, und wir haben eben das Masterstudium Musikvermittlung, die sind dabei, aber wir haben eben auch die, die einfach ein Instrumentalstudium oder ein IGP-Studium bei uns machen, aber sich ausprobieren wollen. Gleich in der ersten Runde war ein wirklich grenzgenialer Cellist dabei, der gesagt hat, nein, macht jetzt gar nicht so sehr aus sozialen Gründen mit, sondern er will einfach mal wissen, wie das ist, wenn man ganz nah an einem anderen Menschen musiziert. Mhm. Und deswegen hat er sich darauf eingelassen und hat großartig musiziert. Und in seinem Team waren aber auch welche, die gesagt haben, na, ich möchte, dass es den PatientInnen besser geht, ich möchte eben was beitragen können mit meiner Kunst, damit sich da die Stimmung hebt. Also alle Zugänge kommen da zusammen.
Ist es eigentlich so, dass die Musikhochschulen oder Musikuniversitäten in Österreich so unterschiedliche Schwerpunkte haben? Ist jetzt Graz was ganz Besonderes diesbezüglich, oder gibt es eh in Salzburg, Wien, Linz, überall ähnliche Programme?
Also in Linz gibt es natürlich ein ähnliches
Programm. Dort, wo du deine Spuren hinterlassen
hast. Aber auch in Wien spielt das mittlerweile eine große Rolle. Und sicher auch in Salzburg, also und an allen anderen Standorten, weil das einfach dazugehört mittlerweile. Also am Anfang war es ja wirklich so, dass man gedacht hat, man ist auf der Suche nach dem neuen Publikum, und dann ist uns jedes Mittel recht. Na gut, mhm, dann sollen sie halt Musikvermittlung auch studieren bei uns, damit sie uns sozusagen dann das Publikum für die eigentliche Musik heranziehen. Aber inzwischen ist wirklich überall angekommen, dass das einfach ein Teil der Art ist, wie wir jetzt Musik machen wollen, beziehungsweise Musik teilen wollen mit möglichst vielen Menschen, und dass das einfach Werkzeuge, Methoden, Dinge sind, die einfach wirklich dazu beitragen, dass Beziehungen gestiftet werden.
Ja, klingt sehr sozial und emotional, was da passiert. Und es geht nicht nur um eine reine Rezeption.
Also ein schönes Beispiel jetzt ganz, ganz aktuell. Bei der Syriade war ich in einem Konzert im Stift Rhein, und da war zuerst Schubert Deutsche Messe und danach Bruckner B-Moll-Messe. Und der Zugang, den sie gewählt haben, war einfach grenzgenial, weil die Schubert Deutsche Messe war für alle zum Mitsingen. Und damit waren einfach alle da vor Ort, sie waren mit ihrem ganzen Körper da, sie haben mitgesungen, sie haben sich an ihre Jugend erinnert. Manche, die religiös waren, haben halt wirklich auch in diese Texte hinein, die nicht so religiösen waren einfach ganz in der Musik drinnen und im gemeinsamen Musizieren. Und dann kommst du in eine aktive Hörrolle für die Bruckner Messe, auf eine völlig andere Art, als wenn du einfach als Festivalpublikum suchst du dir deinen Sitz, setz dich nieder, wartest jetzt auf Bruckner, Bruckner ja ist und so weiter, sondern du bist einfach in einer völlig anderen Stimmung und aufnahmebereit, und es geht eigentlich relativ einfach, weil diese Deutsche Messe steht in jedem Gotteslob, mhm, und die, die halt in der Kirche waren, können sowieso mitsingen, und die anderen sind vor allem dort, weil sie Lust haben, und dann gibt es eh die Noten und dann kann man ein bisschen mitlesen, oder man singt halt möglichst leise, dass es nicht auffällt, wenn man irgendwie knapp daneben ist.
Vor allem das Heilig aus der Schubert-Messe.
Das kennt dann wirklich jeder.
Das kennt dann. Da ist dann dieses Finale wie die Zugabe.
Ganz genau. Ganz genau.
Also, jetzt kommt noch eine Frage, nämlich ein bisschen weg von der Musikvermittlung. Es gibt ja verschiedenste Formen der Vermittlung. Es gibt die Theatervermittlung, Kulturvermittlung, Musikvermittlung. Gibt es quasi Schnittmengen bei diesen Vermittlungsformaten? Oder was ist das Trennende?
Ja, das beschäftigt uns sehr, weil wir jetzt ein Masterstudium neu hier aufgesetzt haben, das Musik und Theater verbindet, Musikvermittlung und Theatervermittlung, weil viele der Formen, also gerade wenn, es gibt sehr, sehr schöne Formen von inszenierten Konzerten, wo im Grunde etwas, was vielleicht im historischen Kontext relevant ist, nur ein Beispiel, Robert Schumann hat sehr gelitten unter einer psychischen Erkrankung. Und jetzt kann ich vorher einen Einführungsvortrag machen und erzählen, dass er sehr gelitten hat und dass das auch für seine Frau nicht einfach war und sicher nicht für die Kinder. Und dann höre ich mir halt eine Kammerkomposition von Schumann an. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, ich inszeniere diesen Kontext und zeige auf der Bühne, wie das ist, wenn jemand immer mehr sich isoliert, immer mehr die Verbindung verliert zu den anderen Menschen, vielleicht etwas anderes innerlich hört, als er außen wahrnimmt oder seine Familie außen wahrnimmt. Das kann ich inszenieren, das kann ich sowohl musikalisch auf die Bühne bringen, als auch szenisch. Und dafür brauche ich dann aber szenisches Know-how. Ich brauche ein Bühnenbild, ich brauche jemanden, der diese Bühne gestaltet, ich brauche jemanden, der eine Form von Regie führt, der einen Blick auf das hat, was auf der Bühne stattfindet. Das findet aber auch in jedem Kinderkonzert statt. Jedes Kinderkonzert hat einen roten Faden. Das kann eine Geschichte sein, das kann ein Tanztheater sein, das dazu verführt. Deswegen die Anfangsfrage, Audio oder Video. Ich sitze nie nur mit meinen Ohren im Konzert. Ich sitze immer auch mit meinen Augen im Konzert. Wie kann ich das zu einem Gesamten bringen? Insofern haben wir uns von Anfang an gedacht, dass Musikvermittlung und Theatervermittlung viel miteinander zu tun hat. Wir haben einen gemeinsamen Block, wo alle Studierenden zusammenkommen und dann intensive Schwerpunkte, wo die Theaterleute in die Theaterlehrveranstaltungen und die Musikleute in die Musikveranstaltungen gehen und dann am Schluss wieder zusammenkommen und hoffentlich dazwischen gute Verknüpfungen sich begegnen, Lust haben, auch länger miteinander zu arbeiten. In der Kunstvermittlung gibt es natürlich auch Berührungspunkte und wir sind sehr am Überlegen, ob wir das jetzt auch noch schaffen, dass wir vielleicht sogar einen dritten Schwerpunkt aufmachen für Kunstvermittlung und merken aber jetzt, dass wir schon ein bisschen an den Rand kommen, weil eben die Geschichte der Kulturvermittlung, die Geschichte der Theatervermittlung, die haben alle einen unterschiedlichen Werdegang, weil die Künste so unterschiedlich sind. Musik ist eine sehr involvierende Kunst. Die bildende Kunst ist eine eher distanzierende Kunst, wo ich mich vor ein Kunstwerk stellen kann und mich dazu verhalten kann. Theater ist auch etwas, was sehr den Intellekt anspricht über den Text. Und das dann wirklich gut in gemeinsamen Lehrveranstaltungen zu verhandeln und nichts am Niveau zu drücken, das ist jetzt die Kunst, an der wir uns üben.
Du hast ein Stichwort geliefert und das begegnet mir in der letzten Zeit sehr, sehr oft, was Kunst und Kultur anbelangt, ist ein drittes Wort mit K, nämlich die Kontextualisierung. Da habe ich das Gefühl, dass gerade Vermittlung und Kontextualisierung immer wichtiger werden, damit wir auch nicht den Gesellschaften in diesen historischen, sozialen Bezug verlieren. Ist das etwas, also diese Kontextualisierung, was spielt das für eine Rolle bei diesen einzelnen Disziplinen der Vermittlung?
Die Hauptrolle eigentlich, weil Musik als solche immer in einem Kontext stattfindet. Sie findet eben nicht isoliert von allem anderen statt. Sie ist nicht vom Himmel gefallen, sie kommt nicht aus der Violine heraus, sondern es ist immer ein Kontext, in dem sie stattfindet und in dem wir uns alle befinden. Und diesen Kontext zu gestalten, und zwar so, dass da alle andocken können und sich wohlfühlen und sich zugehörig fühlen und eingeladen fühlen, darum geht es eigentlich.
Ich habe jetzt nämlich, auch dieses Gefühl, dass das der Punkt ist, wo Menschen, die nicht selbstverständlich in die Oper oder in ein Konzert gehen würden, dass man das Interesse wecken könnte. Zum Beispiel wirklich ganz banal bei einem Gespräch im Wirtshaus, um dann dort den Kontext herzustellen und vielleicht doch jemanden mitnehmen zu können in ein Kulturereignis. Weil ja ganz oft so ganz simple, wie sagt man, so simple Mechanismen wie ich muss mich ja schön anziehen oder ich muss das und das machen im Vorfeld, das sind ja quasi so selbst aufgebaute Hemmschwellen, um überhaupt teilzunehmen. Wie kann man die abbauen?
Das ist gar nicht so leicht, weil einfach diese Gebäude, also ein Konzerthaus ist gebaut, der Stephaniensaal ist gebaut für einen bestimmten Ausschnitt der bürgerlichen Gesellschaft in Graz und genau so ist der hingestellt. Die Oper Graz ist eben auch nicht für alle gebaut, sondern eben genau für die gebaut worden, wo man damals gedacht hat, das sind die, die dann kommen und sich das anschauen. Und inzwischen hat sich die Gesellschaft demokratisiert, sie hat sich aber auch diversifiziert. Es gibt wesentlich mehr Gruppen, die Ansprüche haben und die nach kultureller Anregung suchen. Und jetzt ist das mit diesen Gebäuden, so wie sie sind, gar nicht mehr so leicht. Und alle Gebäude, die nach 2000 gebaut worden sind, also es gibt wahnsinnig tolle Konzerthäuser, wahnsinnig tolle Opernhäuser, sind in einer völlig anderen Art erbaut worden, wo man einfach immer schon mitgedacht hat, wie kann ich eigentlich alle Gruppen in einer Stadtgesellschaft erreichen und zugänglich sein für alle. Es gibt ein Gebäude aus den 60er Jahren in Basel, das ist für alle VermittlerInnen das Vorbild. Die haben einfach ein Foyer publik, das ist so ein typischer 60er Jahre uninteressanter Bau, aber mit einem sehr einladenden Foyer, das man über mehrere Wellen gut erreichen kann. Und dieses Foyer publik ist den ganzen Tag offen und es gibt da ein kleines Kaffeehaus drinnen, aber auch eine Bibliotheksecke und es gibt also eine Ecke, wo SeniorInnen zusammenkommen, um dann dort Karten zu spielen, oder es gibt so eine Breakdance-Ecke, wo man sich was ausprobieren kann, oder eine Ecke mit Tanzboden. Jeder ist willkommen den ganzen Tag und kann dort ein- und ausgehen, und wenn er dann noch Lust hat, kann er am Abend ins Theater gehen. Und das ist aber eine völlig andere Architektur, die von vornherein sagt, wir wollen euch alle erreichen, wir wollen euch alle einladen, wir sind für alle da.
Du hast eh schon mit diesem einen Beispiel in Salzburg das angesprochen, inwiefern spielt denn der öffentliche Raum auch eine Rolle?
Genau, also das versuchen ja alle, nicht zuletzt La Strada, das jetzt gleich stattfinden wird, wie kann ich zufällig Menschen erreichen, die einfach in der Stadt sind, die da sind und in eine künstlerische Erfahrung hineinlocken, das ist es. Aber der öffentliche Raum hat natürlich auch sehr viele Barrieren für das künstlerische Schaffen. Also es ist akustisch schwierig, es könnte regnen, den Fokus zu halten, eine Atmosphäre zu kreieren, ist im öffentlichen Raum mit all der Ablenkung viel, viel schwerer. Also nicht zufällig sind Konzerthäuser oder Opernhäuser so gebaut, wie sie gebaut sind, um eben die Aufmerksamkeit zu richten.
Ich glaube, wir haben jetzt schon ziemlich viel und breit drüber gesprochen. Ich würde dir gerne noch ein paar aktuelle Fragen zu das Forum der aktuellen Fragen. Die erste ist, welche Musik hörst du gerne, vor allem zur Zeit?
Also wahrscheinlich, wenn man dem Interview zugehört hat, ist eh schon ein Name immer wieder gefallen. Also Schubert ist der Komponist für mich, der mir in allem am nächsten ist und mich einfach immer direkt erwischt und erreicht. Aber es ist natürlich genauso, also ich finde zum Beispiel den Gewinner des Eurovision Song Contests großartig, und das ist für mich ein Pflichttermin, wo ich wirklich gerne zuschaue und das Gefühl habe, das ist zumindest noch einmal im Jahr ein Moment, wo Europa zusammenkommt mit allen Konflikten, mit allen Schwierigkeiten, die dann auf den Tisch kommen, aber dann einfach Performances auch liefern, die uns als Gesellschaft, als europäische Gesellschaft weiterbringen. Also insofern bin ich da in alle Richtungen sehr, sehr offen und höre mich dadurch. Unlängst habe ich mir zum Beispiel auf Spotify intensiv Taylor Swift angehört, weil ich herausfinden wollte, was das jetzt ist mit der Frau, und konnte es leider nicht herausfinden. Also da bin ich auch wieder gescheitert und habe mir gedacht, also gescheitert, aber das wird es nicht werden. Also ich werde kein Swiftie.
Du nimmst mir wirklich die nächste aktuelle Frage nämlich weg. Ich wollte dich nämlich fragen, was haltest du von diesem Swiftie-Wahn, der da herrscht rund um Taylor Swift? Sie ist angeblich schon der berühmteste Popstar, hat schon Madonna überholt. Also
ich verstehe es nicht. Ich muss einfach leider sagen, ich verstehe es nicht. Nach Lady Gaga oder nach Rihanna, ich komme nicht mit. Also es gibt so starke Frauen in der Popmusik, die so originelle, neue Popsongs gemacht haben, die die Welt braucht. Und ich war wirklich voll der Neugierde und wollte wissen, okay, was ist jetzt mit der Taylor Swift? Aber ich kann es leider nicht nachvollziehen und entschuldige mich bei allen HörerInnen, die Swifties sind.
Was warst du schon heuer in der Kulturhauptstadt?
Nein, war ich noch nicht.
Und was hältst du von diesem Konzept Kulturhauptstadt? Weil heuer ist ja Bad Ischl Salzkammergut. Was hältst du von diesem Konzept?
Ich halte wahnsinnig viel von dem Konzept Kulturhauptstadt, nicht zuletzt, weil ich das in Linz ganz nah miterlebt habe, weil ich bin 2006 nach Linz gekommen und war dann gleich für alle Projekte der Bruckner Uni im Kulturhauptstadtjahr 2009 zuständig und verantwortlich. Und fand das großartig, was sich da in einer Stadt bewegen kann und was dann eben auch wirklich langfristig anders ist nach einer Kulturhauptstadt. Insofern finde ich das ein grenzgeniales Konzept. Ich bin mir nicht ganz sicher mit der Kulturhauptstadt Bad Ischl bzw. der Region Salzkammergut, weil das wirklich schwierig ist, eine Region zur Kulturhauptstadt zu machen und eben in dem Fall wirklich viele kleine Orte zusammenzubringen, die eigentlich alle eine unterschiedliche Identität oder eine unterschiedliche Wahrnehmung verlangen für sich und damit eben wenig das Gemeinsame ausspielen können, was eben das Tolle ist, wenn eine Stadt zu sich kommt oder versucht, sich eben nach außen auch zu präsentieren und da ringen muss um etwas Gemeinsames. Insofern habe ich die Eröffnung im Fernsehen gesehen, fand das wirklich auch spannend und großartig und auch den Budertanz und alle Diskussionen rundherum und habe mich sehr gefreut über diesen Auftakt, der eben schon wieder zu Diskussionen angeregt hat, war aber bis jetzt noch nicht da, aber es läuft ja noch.
Es läuft noch, es gibt noch ein paar Monate Zeit, um dorthin zu fahren, genau, und sich das anzuschauen. Was war das letzte Kulturereignis, das du besucht hast?
Das war jetzt letzte Woche Kletzmore, ein Konzert mit Kletzmermusik.
War das Moritz Weiß?
Genau, ganz genau.
Dann die allerletzte Frage und die ist in Anlehnung an meinen Abteilungsleiter Patrick Schnabel, der stellt diese Frage sehr gerne in Gespräch, nämlich was war das letzte Buch, das du gelesen hast?
Ach, also ich stecke mitten in der Juli C., die Bosnienreise, die sie da gemacht hat, also eigentlich ein älteres Buch, das, was mich aber wirklich zuletzt unglaublich berührt hat, war ein Buch von Anne Napolitano, Hallo du Schöne, hat das Buch geheißen und ist ein Buch über Schwestern und ein Familienroman aus Chicago, der von den 80ern bis in die Gegenwart reicht.
Liebe Constanze, vielen lieben Dank für das Gespräch. Danke, dass du mit mir im Studio warst. Liebe HörerInnen, ich hoffe auf ein nächstes Mal und alles Liebe, alles Gute.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, tschüss.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.